etwas sagen und gemeinsam sinnen über ein Thema, das wir genannt haben, was sagt die Bibel über die Einheit der Gläubigen. Das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Es gibt darüber viele Gedanken und auch viele Bibelstellen. Und wir möchten den Herrn bitten, dass er uns leitet, dass wir das Wesen dieser Sache doch heute Abend neu erkennen. Wir lesen jetzt zunächst eine bekannte Stelle aus dem Epheserbrief. Die bekannte Stelle, Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren, in dem Bande des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in uns allen. Bis dahin lesen wir zunächst. Was uns also an diesen Abenden besonders beschäftigen soll, ist der Ausdruck Einheit des Geistes und zweitens das Wort ein Leib, ein Geist. Wir leben in Tagen, geliebte Geschwister, wo den Eindruck haben wir, wo der Feind die letzten Anstrengungen und Bemühungen unternimmt, das, was noch in dieser Weise verwirklicht wird, die Einheit des Geistes zu bewahren, dass er das mit allen Mitteln zerstören möchte. Und mir ist es sehr wichtig, dieser Gedanke, dass Gott doch gerne bis zum Ende, bis zum Wiederkommen des Herrn Jesus, davon hier auf dieser Erde noch und in dieser Welt ein Zeugnis haben möchte dafür, dass es Gläubige gibt, die die Einheit des Geistes bewahren möchten. Wir werden heute Abend sehen, ich bitte um Verständnis und auch um Geduld, wenn wir heute Abend eine ganze Reihe von Bibelstellen lesen. Ich möchte nämlich versuchen, anhand dieser Stellen zunächst zu zeigen, wie die Einheit entstanden ist. Ich möchte also einen geschichtlichen Überblick geben, und zwar aus dem einfachen Grunde, wenn wir das verstehen lernen, wie es zu dieser Einheit gekommen ist und was die Voraussetzung dafür war, dann wird uns dieser Gedanke nochmal erneut sehr wichtig. Und er wird auch unsere Herzen berühren, so hoffe ich, zum Herrn. Zunächst die Verse, die wir jetzt gelesen haben. Da möchte ich ganz kurz einen kleinen Abriss und Überblick geben. Aber wie schon angedeutet, soll uns insbesondere beschäftigen die Einheit des Geistes und der Ausdruck ein Leib und ein Geist. Der Epheserbrief beschreibt uns die höchsten Segnungen, die wir haben. Und im ersten Kapitel werden wir bekannt gemacht mit unserer Berufung. Im zweiten Kapitel zeigt uns der Heilige Geist, woher wir gerufen worden sind. Wir waren tot in Sünden und Vergehungen. Und aus diesem Zustand hat Gott uns gerufen und in seiner Liebe hat er uns dann mit dem Herrn Jesus lebendig gemacht. Und dann finden wir in Kapitel 2 einen weiteren Gedanken, der uns das Herz Gottes zeigt und die Gnade groß macht, nämlich diesen, dass wir berufen worden sind zu einem Leibe. Kapitel 2, Vers 15 finden wir den Ausdruck neuer Mensch, ein neuer Mensch, und in Vers 16 den Ausdruck ein Leib. Und im Anschluss daran finden wir auch den Gedanken des Hauses Gottes, des Tempels Gottes, die Behausung Gottes im Geiste. Das sind alles wunderbare Dinge, zu denen wir berufen worden sind. Und ab Kapitel 4 haben wir dann den Apostel Paulus vor uns, der sich als der Gefangene vorstellt und uns nun zuruft und ermahnt, würdig dieser Berufung zu wandeln. Und dann zeigt er uns drei Bereiche, in denen Gott wünscht, dass Einheit verwirklicht wird. Das ist zunächst der engste Kreis, nämlich der Leib. Und der zweite Kreis ist der Kreis des Bekenntnisses, gekennzeichnet durch den Ausdruck ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und der dritte Kreis, der sich jetzt noch weiter erweitert, ist die Schöpfung. In diesen drei Bereichen oder Kreisen, wie man das nennen will, möchte Gott die Einheit verwirklicht sehen. Nun, was uns interessiert, ist der Bereich, der engste Bereich dieser Gemeinschaft und Einheit. Das ist der Leib oder die Versammlung als Leib. Nun, es ist interessant, Geschwister, dass wir diesen Ausdruck Einheit des Geistes nur einmal finden in der Schrift. Es gibt Geschwister, die sagen, kann man denn eine Wahrheit oder einen Grundsatz, der nur ein einziges Mal in der Schrift erwähnt wird, kann man den so betonen und dieser Sache einen solchen Wert beilegen? Darauf möchte ich eine andere Frage stellen. Ist das Vaterhaus in Johannes 14 nicht einer der höchsten Segnungen, die Gott Menschen bereiten konnte? Dieser Begriff wird nur einmal erwähnt. Die Häufigkeit der Erwähnung einer Sache ist nicht Maßstab für die Wichtigkeit einer Sache. Und wie wichtig Gott diese Sache ist, die Einheit des Geistes zu bewahren, und was es bedeutet, dass die Versammlung ein Leib ist, das werden wir mit Gottes Hilfe noch sehen. Nun, ich hatte gesagt, wir wollen zunächst versuchen, heute Abend einen geschichtlichen Überblick zu geben und versuchen, uns klarzumachen, wie es zu dieser Einheit gekommen ist und was Voraussetzung war, um diese Einheit zu schaffen. Da beginnen wir jetzt in den Evangelien, und zwar im Lukas-Evangelium. Wir müssen also jetzt etwas weiter ausholen, aber zum Verständnis ist das sicherlich nützlich. Wir lesen in Lukas 13. Vers 33. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tage wandeln, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis es kommt, dass ihr sprechet, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. An dieser Stelle finden wir eine, möchte sagen, Klage des Herrn, die schon im Propheten Jesaja vorausgesagt und angekündigt worden ist, nämlich, dass die Bemühungen des Herrn, sein Volk wieder zu sammeln, zu einer Einheit zurückzuführen, nicht Erfolg gehabt hat. Wir wissen ja aus der Geschichte des Volkes Israel, übrigens haben wir im Alten Testament auch schon den Gedanken der Einheit, aber nicht in dem Sinne wie im Neuen Testament, wie es den Leib, die Versammlung betrifft. Es war mehr eine nationale Einheit und diese Einheit des Volkes Gottes ist verloren gegangen, das wissen wir aus der Geschichte des Volkes Israel. Das Volk hatte sich geteilt, das Reich war geteilt worden in 2 Stämme und 10 Stämme und die 10 Stämme, die bis heute verschollen sind, wissen wir nicht, wo sie geblieben sind. Aber der treue Israelit hat immer, auch nach der Teilung des Reiches und Volkes, an dem Gedanken der Einheit festgehalten. Man möge das Buch Esra in diesem Zusammenhang lesen, wo wir finden, dass bei der Gelegenheit, dass das Passa gefeiert werden sollte, ein Sündopfer geopfert wurde, und zwar 12 Tiere wurden geopfert, sinnbildlich darstellend die Einheit des Volkes Gottes. Und der Prophet Malachi musste klagen in Kapitel 2, sind wir nicht ein Volk und haben wir nicht alle einen Vater? Und dieser Ausdruck Vater dort in Malachi 2 bedeutet, dass Gott als Schöpfer dieses Volk ins Dasein gerufen hat. Da musste der Prophet Malachi klagen, dass obwohl sie zu einem Volke berufen waren und Gott sich dieses Volk erwähnt hatte, die Einheit nicht mehr vorhanden war. Nun, der Herr wollte dieses Volk wieder sammeln. Und wir sehen jetzt hier in Lukas 13, dass er darüber klagt, dass das nicht geschehen konnte, weil sie ihn nicht gewollt haben. Es ist eine erschütternde Klage. Was hier zu unseren Herzen spricht, ist der Ausdruck, ihr habt nicht gewollt. In diesem Zusammenhang möchten wir uns daran erinnern, Gott zwingt nicht. Er zwingt dich auch nicht, wenn du den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben solltest. Es ist eine freie Entscheidung und Gott respektiert den Willen des Menschen. So ist es auch hier, dass der Herr Jesus nicht dieses Volk zu dieser Einheit gezwungen hat. Sie haben nicht gewollt. Der Herr benutzt ein ergreifendes Bild von einer Henne, die ihre Brut unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Das Gegenstück dazu ist der Fuchs. Den finden wir in den Klageliedern, der umherstreift auf den Bergen und zerstreut. Wir sehen, Geschwister, schon damals war es das Bemühen des Feindes, das Volk zu zerstreuen, aber der Herr Jesus wollte sein Volk sammeln und er klagt nun, das ist nicht möglich gewesen. Und dann spricht er in Vers 35 ein ernstes Wort, ihr werdet mich nicht sehen, bis es kommt. Das ist eigentlich ein Gericht. Ihr werdet mich nicht sehen. Und da finden wir schon hier die Andeutung seines Todes. Er würde diese Erde verlassen, durch den Tod hindurch zum Vater zurückkehren. Aber er würde auch wiederkommen und dann wird sein Volk gesammelt werden. Dann werden sie ihn annehmen und anerkennen als ihren König. Eine zweite Stelle im Johannesevangelium. Kapitel 11, Vers 51. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, das ist der hohe Priester, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern auf dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Geschwister, hier an dieser Stelle finden wir etwas, was angekündigt wird. Israel war nicht gesammelt worden, aber jetzt sollte aufgrund des Todes des Herrn und nach seinem Tode sollten die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt werden. Geschwister, hier berühren wir einen Punkt, der, das habe ich schon gesagt, unsere Herzen berührt. Das Sammeln der zerstreuten Kinder Gottes in eins und damit die Einheit, die einmal geschaffen werden sollte, das wird natürlich hier nur vorbereitend gesagt und auch angekündigt. Was Einheit bedeutet, finden wir dann erst später in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Apostels Paulus. Aber hier wird das schon angekündigt, und zwar ganz besonders das, was nötig war, um diese Einheit zu schaffen, das ist der Tod des Herrn Jesus. Geschwister, haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass die Einheit der Kinder Gottes, der Gläubigen, die Tatsache, dass die Versammlung ein Leib sein sollte und als solche ins Leben gerufen wurde, zur Voraussetzung hat, den Tod des Herrn Jesus? Das ist doch ein ergreifender Gedanke. Und der wird vertieft in Kapitel 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dieses aber sagte er andeutend, welches Todes er sterben sollte. Wie gesagt, der Tod des Herrn Jesus war nötig, um diese Einheit ins Leben zu rufen. Aber wir finden hier schon in diesen wenigen Versen und Worten einen zweiten und dritten Gedanken, dass bei der Schaffung der Einheit, bei dieser Wahrheit, dass die Versammlung ins Leben gerufen werden sollte, dass der Jesus derjenige sein würde, zu dem wir hingezogen werden. Er ist der wahre Anziehungspunkt, er ist der Sammelpunkt und er ist auch der Mittelpunkt. Das ist ein erhabener Gedanke bezüglich der Einheit, die Gott schaffen wollte. Dann möchte ich in diesem Zusammenhang jetzt einen kleinen Abschweifer machen zu dem, was der Johannes in seinem Evangelium über das Einssein sagt. Wir lesen noch Kapitel 10. Vers 14. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Geschwister, lass mich ganz kurz etwas sagen über die Einheit, über das Einssein, von der Johannes spricht. Wir wissen, dass das große Thema des Johannes in seinem Evangelium und auch später in seinen Briefen dieses ist, dass wir glaubend an den Sohn Gottes Leben empfangen. Nun, sieh mal, wenn du Leben empfangen hast, wenn du wiedergeboren bist, wenn du, wie es an einer anderen Stelle heißt, Teilhaber der göttlichen Natur geworden bist, dann hast du aufgrund dieser Gnade und dieser Segnung etwas in Besitz genommen, was dich absolut unterscheidet von allen übrigen Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Und das verbindet dich auf der anderen Seite mit solchen, die dasselbe Teil empfangen haben. Und so gesehen gibt es auch eine Einheit der Kinder Gottes aufgrund des empfangenen Lebens und aufgrund der Tatsache, dass wir eine wunderbare Segnung empfangen haben, nämlich dieses Leben zu besitzen und aufgrund dieses Lebens auch zu verstehen, zu erkennen und zu genießen und Gemeinschaft zu haben mit Gott, dem Vater und seinem Sohne. Und dieses Einssein, davon spricht Johannes im Wesentlichen. Johannes 17, musst du mal lesen, da spricht er dreimal von einem Einssein. Das sind ähnliche Gedanken. Aber dieses Einssein, Geschwister, ist noch nicht die Einheit der Versammlung, das ist noch nicht der eine Leib, die Versammlung. Sondern die Versammlung als Leib, da musste noch etwas anderes geschehen, da musste, das werden wir gleich sehen in den nächsten Stellen, da musste der Heilige Geist herniederkommen und diese Einheit bilden. Jetzt lasst mich mal eine praktische Anwendung machen, um diesen kleinen Unterschied zu sehen. Wir wollen das nicht voneinander trennen, das, was Johannes von der Einheit sagt und das, was Paulus von der Einheit sagt. Aber Geschwister, wir müssen das unterscheiden. Das ist auch für die Praxis wichtig. Das werde ich gleich sagen, warum. Ich mache jetzt mal ein praktisches Beispiel. Erschreckt bitte nicht, wenn ich ein so simples Beispiel mache. Und ihr wisst ja, dass jedes Beispiel oder jeder Vergleich zur Erklärung von geistlichen Dingen auch hinkt. Aber ich möchte es mal wagen, dieses Beispiel zu nennen. Das kann uns vielleicht helfen, das zu verstehen. Ich fuhr heute Nachmittag auf der Straße, da fuhr vor mir ein Auto mit einem Anhänger und der war voll beladen mit Tannenbäumen. Ich schätze mal so 40, 50 Bäume. Und beim Betrachten dieser Bäume kam mir Folgendes in den Sinn. Ich habe gedacht, das sind jetzt auf diesem Wagen alles Tannenbäume. Ihrem Ursprung und Wesen nach ist es Tannenholz. Jeder Baum ist seinem Ursprung und Wesen nach, gehört er zu dieser Gruppe und Gattung Tannenbaum. So haben wir als Kinder Gottes, es ist jetzt der Vergleich, dadurch, dass wir ewiges Leben empfangen haben, eine göttliche Teilhaber der göttlichen Natur sind, haben wir unserem Wesen nach und unseren Segnungen nach alle dasselbe, was uns auch verbindet. Aber dann ging mein Gedanke weiter. Dann sah ich, wie um diese Bäume herum auf dem Wagen mehrere Bänder, Seile oder Ketten gespannt waren, die diese Bäume zusammenhielten. Die Bäume als solche, die dann nun auf diesem Wagen lagen, bildeten ihn so gesehen, dass sie zusammen waren, eine Einheit. Aber das Band um diese Bäume hat diese Bäume zusammengebunden und geschlungen und hat sie festgehalten. Und das, Geschwister, ist das, wenn wir an die Versammlung aus dem Leib denken, dass es ein Band gibt, das uns umbindet und fest zusammenhält, das uns verbindet untereinander und damit uns zu einer Einheit führt, zu einem Leibe. Was hat das für eine praktische Auswirkung? Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Sieh mal, ich bin auf meinen Reisen oft mit Kindern Gottes zusammengestoßen, wo ich sofort das Empfinden hatte, hier hast du es mit jemandem zu tun, der Leben aus Gott hat, ein wiedergeborener Mensch, ein Gläubiger. Und dann gibt es sofort bei der Begegnung mit solchen Gläubigen eine Verbindung von Herz zu Herz. Es bindet sich, wenn man auch dann in Gespräche kommt, eine Gemeinschaft aufgrund des gemeinsamen Lebens. Aber wenn ich mit einem solchen Gläubigen Gemeinschaft pflegen sollte, die tiefer und weiter geht, zum Beispiel beim Brotbrechen am Tisch des Herrn, dann müsste ich doch mal erst untersuchen, womit habe ich es denn hier zu tun? Mit einem Gläubigen, der vielleicht irgendwelcher Irrlehre anhängt, dann könnte ich aufgrund der Gemeinschaft am Tisch des Herrn mit einem solchen nicht mehr Gemeinschaft machen. Aber das gemeinsame Leben verbindet uns und schafft ein Einssein in dem, was Gott uns geschenkt hat. Nun, ich sage nochmal, dieser Vergleich, der hinkt natürlich, ist auch vielleicht ein ganz simples Beispiel, aber mir hat das geholfen, in dieser Folge der Gedanken zu verstehen, dass die Einheit des Geistes, das ist das, was der Heilige Geist ins Leben gerufen hat, die Versammlung als Leib, dass das weitergeht als eine Einheit, die wir im Johannesevangelium haben, aufgrund der Tatsache, dass wir ewiges Leben empfangen haben und Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Dann lesen wir jetzt weiter in der Apostelgeschichte. Kapitel 2. Nun, wenn wir jetzt diesen Ablauf geschichtlich verfolgt haben bis hierher, dann haben wir gesehen, dass das Sammeln des Volkes nicht möglich war und dass der Herr Jesus in seinen Worten, die wir in Johannes 12 gelesen haben, ankündigt, dass nach seinem Tode etwas Neues kommen sollte. Er würde alle zu sich ziehen, und die Weissagung des Hohen Priesters sprach davon, dass die Gläubigen in eins versammelt werden sollten. Nun, der Jesus hatte sein Werk vollbracht. Er war am Kreuz gestorben. Er war wieder auferstanden. Und er war zurückgekehrt zum Vater. Und nun löst er sein Versprechen ein und sendet den Heiligen Geist. Und wir haben jetzt bei dieser Szene, die vor uns kommt in Apostelgeschichte 2, wahrscheinlich waren es 120 Personen und wahrscheinlich, ich glaube das jedenfalls für mich, waren sie auf dem Obersaal, den wir schon vorher in Johannes 20 auch finden, wo sie versammelt waren am Auferstehungstage und wo der Jesus in ihre Mitte kommt und ihnen das Auferstehungsleben gibt, so wie er das in Johannes 10 angekündigt hatte. Ich lasse mein Leben für die Schafe, auf dass sie Leben empfangen, und zwar Leben in Überfluss. Das ist das Leben, das Auferstehungsleben, was der Herr Jesus dann den Seinen gab, nach seiner Auferstehung. Nun, er sendet jetzt den Heiligen Geist, und jetzt geschieht etwas Wunderbares. Jetzt kommt der Heilige Geist hernieder, und wir sehen, dass der Heilige Geist Besitz nimmt und Wohnung nimmt in den einzelnen Gläubigen. Wir wollen zunächst die Stelle lesen, Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde und erfüllte das Haus, wo sie saßen. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir wollen in diesen Versen nur zwei wichtige Punkte herausgreifen. Oder drei vielleicht. Erstens heißt es in Vers 1, sie waren alle an einem Ort beisammen. Wer hat die da zusammengerufen? Ich denke, dass wir hier schon andeutungsweise und bildlich eine Erfüllung haben von dem, was wir im Johannesevangelium gelesen haben. Sie sollten jetzt in eins versammelt werden. Der Jesus wollte sein Volk sammeln, versammeln. Das war nicht gelungen, aber jetzt waren sie doch an diesem Ort versammelt. Es war ein Ort, wie wir gelesen haben. Und jetzt kommt der Heilige Geist, und wir lesen in Vers 2, er erfüllte das ganze Haus und setzte sich, Vers 3, auf jeden Einzelnen von ihnen. Wir haben hier, Geschwister, eine Andeutung auf die Wahrheit, die der Apostel Paulus im Korintherbrief weiterentwickelt, dass der Heilige Geist durch sein Herniederkommen Wohnung nimmt in jedem einzelnen Gläubigen und dass er Wohnung nimmt im Hause Gottes, in der Versammlung. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass man den Heiligen Geist innewohnend hat? Es ist eine Wahrheit, die wir oft nicht genug schätzen und auch praktisch nicht genug verwirklichen. Dieser Heilige Geist wohnt in uns. Er möchte uns leiten. Er möchte auch die Kraft in uns sein. Er möchte uns benutzen, auch in der Versammlung. Und Geschwister, wie oft haben wir diesen Heiligen Geist betrübt? Das müssen wir bekennen. Der Herr möge uns helfen, uns neu an diese Wahrheit erinnern zu lassen, mit dem Wunsch, Herr Jesus, hilf du mir und schenke mir diese Gnade, dass ich dem Wirken des Heiligen Geistes in mir Raum gebe, dass ich mehr und mehr von ihm erfüllt werde und er mich auch in meinem ganzen praktischen Leben leiten möge. Aber der Heilige Geist, wie gesagt, nimmt auch Wohnung im Hause Gottes. Der Apostel Paulus spricht davon im Korintherbrief. Und welche Bedeutung das hat, das können wir natürlich jetzt nicht ausschöpfend behandeln, aber es ist eine erhabene und wunderbare Wahrheit, dass dieser Heilige Geist im Hause Gottes wohnt und wirkt. Und lasst uns das nie vergessen, ganz besonders dann auch in unseren Zusammenkünften. Nun, dass dieses ganze Geschehen begleitet war von dem Reden in anderen Sprachen, das hat auch eine sehr große Bedeutung. Darauf können wir jetzt nicht näher eingehen. Ich wollte nur in der Reihenfolge der geschichtlichen Ereignisse, wie es zu dieser Einheit gekommen ist, diesen einen Aspekt vor uns stellen. Der Heilige Geist kommt hernieder, nimmt Wohnung im Hause und in jedem Einzelnen der Gläubigen, und sie waren alle an einem Ort beisammen. Sie waren, die zerstreuten Kinder Gottes, jetzt versammelt und man kann sagen, in eins versammelt. Jetzt war diese Tatsache, dass der Heilige Geist herniederkam, es war die Taufe des, übrigens, wenn wir von der Taufe des Heiligen Geistes sprechen, das möchte ich auch eben erwähnen und sagen. Wir finden im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist auch anderen noch gegeben wurde und sie somit alle dieser Taufe des Heiligen Geistes teilhaftig wurden, so genau wie wir auch, dass der Heilige Geist den Ausdruck Taufe vermeidet. Und ich möchte sagen in diesem Zusammenhang, dass die Taufe des Heiligen Geistes eine einmalige Sache gewesen ist und nicht wiederholt worden ist und werden kann. Das sage ich nur, weil es Gedanken gibt, auch unter Christen, die sagen, ja, man müsse immer wieder, und es würde immer wieder neu wiederholt, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber es war eine einmalige Sache. Und es war eben der Tag und die Stunde, wo der Heilige Geist Wohnung nahm und damit die Versammlung als Haus Gottes und als Leib ins Leben rief. Es ist die Geburtsstunde der Versammlung. Das, was wir gelesen haben in Epheser 4, jetzt war da ein Leib. Natürlich waren es nur wenige zunächst, aber der Kreis erweiterte sich dann später, wie wir das im Lauf der Apostelgeschichte sehen, sodass mehr und mehr zu diesem Leib hinzugefügt wurden. Vielleicht in diesem Zusammenhang ganz kurz, Geschwister, wenn wir von dem Leib sprechen, wir sind vielleicht noch nicht so weit, aber das möchte ich hier eben einfügen. Die Heilige Schrift stellt uns diesen Leib, die Versammlung als Leib, in drei verschiedenen Aspekten vor. Epheser 4 haben wir, da ist ein Leib. Und zwar ist das der Leib, das sind die Gläubigen, die den Heiligen Geist haben, die zu dieser Einheit gerufen worden sind. Das sind die Gläubigen, die jetzt heute hier auf dieser Erde leben und den Leib bilden. Natürlich, wo sind denn jetzt diejenigen, die entschlafen sind? Gehören die nicht zum Leibe? In dem Sinne von Epheser 4 gehören sie nicht dazu, aber die Bibel zeigt noch einen anderen Aspekt, nämlich den Leib bezüglich seiner Existenz in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, wo dann alle Gläubigen, die auch entschlafen sind, zu diesem Leibe gehören werden. Und um das kurz zu machen, dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den haben wir in 1. Korinther 12, den werden wir vielleicht auch noch berühren. Da sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern, ihr seid Leib Christi. Das bedeutet, dass die Korinther, die Versammlung in Korinth, berufen war, am Ort in Korinth darzustellen, was Leib Christi ist. Wir kommen noch auf diesen Gedanken zurück. Ich wollte das nur hier einflechten. Nun, Geschwister, jetzt als die Versammlung ins Leben gerufen war, da war aber die Wahrheit bezüglich des einen Leibes noch gar nicht bekannt. Und jetzt beruft Gott sich ein besonderes Werkzeug, dem er diesem Werkzeug wollte er den Auftrag geben, den Dienst geben, die Wahrheiten über den einen Leib, über die Versammlung als einen Leib zu offenbaren und mitzuteilen. Und da finden wir dann, wenn wir das jetzt weiterverfolgen, dass diese Wahrheit hier in Apostelgeschichte 2 noch nicht bekannt, dass diese Wahrheit ein Geheimnis war im Herzen Gottes. Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass Gottes Plan und Gottes Ratschluss in der vergangenen Ewigkeit, wenn man das so sagen darf, im Herzen Gottes ruhte, einmal diesen Leib ins Dasein zu rufen. Und wir werden auch sehen, warum er das getan hat. Wir lesen jetzt zunächst noch Apostelgeschichte 9, um den geschichtlichen Gang weiter zu verfolgen. Apostelgeschichte 9. Wir kennen die Geschichte in Vers 3, da heißt es, plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und auf die Erde fallend hörte er eine Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch eigenartig. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, ich habe die Versammlung Gottes verfolgt. Und in der Apostelgeschichte finden wir auch, wie auf dem Wege Gläubige verfolgte und sie ins Gefängnis brachte. Und hier sagt eine Stimme, Saul, du verfolgst mich. Es heißt ja nicht, warum verfolgst du die Gläubigen? Nein, die Stimme sagt, warum verfolgst du mich? Geschwister, hier wird in diesem Geschehen etwas angedeutet. Die Entwicklung geht also weiter, die Belehrung geht weiter, die Offenbarung geht weiter, dass dieser Leib, der nun gebildet worden war durch die Herniederkunft des Heiligen Geistes, wenn ich so sagen darf, zusammengebunden hat, diejenigen, die schon Leben besaßen und somit auch aufgrund des Lebens eins waren, eine gewisse Einheit bildeten, in Gefühlen, in Gesinnungen, Empfindungen, in Zielen und Interessen waren sie eins, aufgrund des Lebens, auch die Apostel. Aber nun wurden sie durch den Heiligen Geist zusammengefügt, ich möchte gern diesen Ausdruck Band benutzen, zusammengebunden, als Glieder des einen Leibes waren sie nun fest zusammengefügt. Aber jetzt geht die Belehrung doch weiter. Hier in Apostelgeschichte 9 wird etwas angedeutet durch eine Handlung, die besagt, dass dieser Leib, der ins Leben gerufen wurde, ein Haupt hat. Das ist der Herr Jesus. Er ist das verherrlichte Haupt dieses Leibes. Und das kommt hier bei der Bekehrung des Apostels, der jetzt hier gar noch Saulus ist, kommt das in wunderbarer Weise zum Ausdruck, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul, wenn du die Gläubigen verfolgst, dann verfolgst du mich, denn ich, das ist jetzt meine eigene Auslegung, Übersetzung, denn ich bin mit diesen Gläubigen eins. Ich bin das verherrlichte Haupt der Gläubigen, ich bin das Haupt des Leibes. Das sagt er natürlich nicht so, aber diese Wahrheit kommt durch das ganze Geschehen hier zum Ausdruck. Und das ist interessant, dass das so geschieht, dass derjenige, der diese Wahrheit einmal später in seinen Briefen verkündigen und offenbaren sollte, dass dem das gesagt wurde, dass er auf dem Wege war, dass der Herr ihm sagte, du verfolgst mich. Ich könnte mir denken, dass Paulus das nie vergessen hat, dass der Herr zu ihm sagte, was verfolgst du mich? Und später, als ihm dieses wunderbare Geheimnis geoffenbart wurde, Christus und die Versammlung, ein Leib, er das Haupt und wir die Glieder und wir auch als Glieder untereinander verbunden, das haben wir gesehen, dass er sich oft an diese Szene erinnerte, Herr Jesus, damals auf dem Wege hast du mir zugerufen, was verfolgst du mich? Und jetzt, nachdem du mir das geoffenbart hast, verstehe ich das völlig, dass es eine innige Verbindung gibt zwischen dem Herrn Jesus und den Gliedern seines Leibes, dem Haupt und den Gliedern. Das kommt hier jetzt vor uns. Apostelgeschichte 9. Nun, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und kommen nach 1. Korinther 12. Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Jetzt finden wir hier zwei Ausdrücke bezüglich der Gabe des Geistes, nämlich getauft und getränkt. Wir haben schon gesagt, dass das Taufen eine einmalige Sache ist, geschehen am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2. Aber wenn es jetzt um die Gläubigen geht, die dann später auch den Heiligen Geist empfingen und damit auch wir in unseren Tagen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, nachdem wir dem Evangelium geglaubt haben, nach Epheser 1 den Heiligen Geist empfangen, werden mit diesem Geiste getränkt. Das heißt nichts anderes, als dass wir dieser wunderbaren Tatsache, diesem Geschehen am Pfingsttage teilhaftig geworden sind. Wir haben schon gesagt, Geschwister, wir haben alle, nachdem wir das Evangelium angenommen haben, den Heiligen Geist in uns und wir sind mit diesem Geiste getränkt. Aber jetzt kommt noch etwas anderes. Wir haben in Vers 12 am Ende gelesen, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. Da kehren wir wieder zurück zur Apostelgeschichte 9. Glieder des Leibes und das Haupt zusammengenommen, das wird hier der Christus genannt. Und siehst du, so innig ist diese Verbindung zwischen dem Haupt und den Gliedern, sodass der Heilige Geist hier einfach sagt, der Christus. Das nimmt also nicht Bezug auf die Person des Herrn Jesus, sondern hier ist in diesem Ausdruck der Christus das Haupt und die Glieder mit eingeschlossen. Nun, dann möchte ich auch diese eine Stelle jetzt noch hinzulesen, die wir schon erwähnt haben in Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Vers 27. Hier sagt also der Apostel Paulus zu den Korinthern, ihr seid Christi Leib. Und er sagt nicht, ihr seid der Leib Christi, sondern ihr seid Christi Leib. Und das bedeutet nichts anderes, Geschwister. Er will den Korinthern damit sagen, ihr seid jetzt als Versammlung in Korinth berufen, das darzustellen, was Leib Christi ist. Haupt und Glieder. Geschwister, jetzt als Resümee dieser Gedanken, die ich versucht habe vorzutragen, sind wir uns dessen bewusst, dass diese erhabene Wahrheit, dass wir einmal mit dem Herrn Jesus eine solch innige Verbindung haben sollten, eine solche Einheit bilden sollten. Und um das zu erklären, das ist auch wunderbar daran zu denken, benutzt der Heilige Geist einen menschlichen Körper. Das, was in den nächsten Versen hier folgt, in 1. Korinther 12, was haben wir nicht gelesen, da wird von einem menschlichen Körper gesprochen, und das benutzt Gott, um uns zu erklären, wie innig die Glieder miteinander verbunden sind und dass diese Glieder auch verschiedene Funktionen haben und dass Gott es auch liebt, nicht wie in der Welt, die Menschen uniform zu machen. Stell dir eine militärische Einheit vor, die haben alle dieselbe Uniform. Sagt der Hauptmann, Augen rechts, machen sie alle rechts. Sagt er nach links, machen sie alle links. Das ist im Leib Christi nicht so. Da gibt es Verschiedenheiten von Gaben und Fähigkeiten. Und doch ist es eine Einheit. Wir haben also hier in 1. Korinther 12 auch den Gedanken der Einheit bei Verschiedenartigkeit. Um das kurz zu erwähnen noch. Nun, hier am Ort, auch bei euch, sind wir uns dieser Tatsache bewusst, was nötig war, um diese Einheit ins Leben zu rufen, diesen einen Leib. Es war der Tod des Herrn Jesus. Können wir verstehen, dass wenn die Einheit, die Gott geschaffen hat, dieser eine Leib, wenn das in der praktischen Weise, Epheser 4, wir kommen gleich noch kurz darauf zurück, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen, wenn wir das nicht tun, Geschwister, die Einheit des Geistes bewahren, ist das eine Geringschätzung des Todes des Herrn. Das ist die Wahrheit. Der Jesus musste sterben, damit dieser Leib gebildet werden konnte. Und wenn wir in der Praxis das nicht darstellen und verwirklichen, ein Leib zu sein, das bedeutet nämlich, die Einheit des Geistes zu bewahren, dann schätzen wir den Tod und das Werk des Herrn Jesus gering. Und der Herr möge uns helfen, das stets auch vor Augen und im Herzen zu haben, dass wenn wir an diese Einheit denken und an ihre praktische Verwirklichung, das haben wir dann gleich in Epheser 4, dass wir stets daran denken, der Herr Jesus musste dafür in den Tod gehen, um diese Einheit zu bilden, um diesen einen Leib ins Leben zu rufen. Nun noch kurz etwas über Epheser 4 jetzt. Ich möchte noch eine Stelle hinzulesen, die vielleicht auch mehr in diesen geschichtlichen Ablauf und Rahmen passt. Das haben wir in Epheser 2. Lesen wir da noch die Stelle ab Vers 13. Jetzt aber in Christo Jesu seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Nachdem in seinem Fleisch die Feindschaft das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf das er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte und so weiter. Hier haben wir die beiden Ausdrücke ein neuer Mensch, das ist Christus und die Versammlung, und wir haben den Ausdruck ein Leib. Und als drittes finden wir den Hinweis durch das Kreuz. Was bedeutet dir das Kreuz? Wenn man junge Gläubige fragt, was bedeutet das Kreuz? Dann würden sie sagen, das sagen sie auch, der Jesus ist doch für meine Sünden gestorben. Und wir finden an verschiedenen Stellen in Verbindung mit dem Kreuz, was es in den Augen der Menschen war und was es in den Augen Gottes ist. In den Augen der Menschen ist es Torheit, dieses Kreuz. Das sagen die Griechen. Kann man denn durch einen Menschen errettet werden, der am Kreuz hängt? Das ist doch Torheit. Die Juden sagen, es ist ein Ärgernis. Natürlich. Das konnten die Juden besonders gut verstehen, weil das mit Fluch verbunden war. Und sie hätten doch lieber einen Messias gehabt, der sie gerettet hätte und ins Reich eingeführt hätte. Stattdessen geht dieser Messias ans Kreuz. Das war für sie ein Ärgernis. Der Hebräerbrief sagt, dass das Kreuz eine Schande ist. Und Geschwister, am Kreuz begegnet in sich zwei Dinge. Der ganze Hass des Menschen, seine Feindschaft gegen Gott und gegen seine Liebe. Und auf der anderen Seite der Ratschluss Gottes. Kannst du das verstehen? Lesen wir mal eben eine Stelle, die uns das erklärt, in der Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Männer von Israel, höret diese Worte. Jesum den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Hier hast du die beiden Seiten der Verantwortung des Menschen, ihr habt ihn ans Kreuz geheftet und umgebracht, und die andere Seite des Ratschlusses Gottes. Und diese beiden Dinge, die sich wie zwei Schienen durch das ganze Wort hindurchziehen, die Verantwortung des Menschen und der Ratschluss Gottes, Geschwister, da sollten wir uns hüten, das in Übereinstimmung zu bringen. Das können wir nicht verstehen. Aber ich wollte nur aufzeigen, wenn wir an das Kreuz denken, wo der Jesus für unsere Sünden gestorben ist und damit unserer Not als Sünder begegnete, indem er über die Sünde und über Satan und die Welt einen Triumph hielt. Das hat aber auch noch eine andere Seite, an die wir so wenig denken, nämlich den Ratschluss Gottes. Sollte der Ratschluss Gottes in Erfüllung gehen, dann konnte das nur aufgrund des Kreuzes. Und man kann wohl sagen, auch in Verbindung mit Apostelgeschichte 2, dass Gott die Bosheit des Menschen, den Herrn Jesus, diesen reinen und fleckenlosen Menschen, der die Menschen geliebt hatte und umherging, Segen spendet und Gott geweiht, dass sie den ans Kreuz schlugen. Diese Bosheit des Menschen hat Gott benutzt, um seinen Ratschluss in Erfüllung gehen zu lassen. Und Geschwister, wenn ich jetzt von Ratschluss spreche, dann entsteht eine zweite Frage. Der lässt uns zurückdenken in jene Zeit. Zeit ist nicht richtig, ich habe keinen anderen Ausdruck für vergangene Ewigkeit. Bevor etwas geschaffen war, war dieser Ratschluss im Herzen Gottes. Und dieser Ratschluss beinhaltet zwei Dinge, dass Gott Menschen aus dieser Welt herausnehmen wollte und für sich beiseite setzte. Er hat sie auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und er hat sie mit seinem Sohne verbunden. Aber der Ratschluss Gottes hatte noch etwas anderes zum Ziele. Und das ist die höhere und erhabenere Seite. Gott wollte seinen Sohn verherrlichen. Stell dir das vor. Dazu wurden Menschen, die tot waren in Sünden und Vergehungen, herausgerufen aus diesem Zustand, mit dem Herrn Jesus verbunden. Und der Ratschluss Gottes war, hatte dieses zum Ziel und Zweck. Gott wollte seinen Sohn verherrlichen. Denke nicht so sehr, wenn wir vom Ratschluss Gottes sprechen. Natürlich darfst du daran denken. Nicht in erster Linie an unsere Segnungen. Denke daran, was der Sohn für Gott war, was er für ihn getan hatte und dass Gott durch seinen Ratschluss auf das, was der Herr Jesus getan hat, antworten wollte, indem er ihm diesen Leib gab. Geschwister, wir, die Versammlung, verbunden mit dem Haupte und er das Haupt über alles der Versammlung gegeben, wir sind seine Fülle. Das ist doch etwas, was man nicht verstehen kann. Da können wir doch nur niedersinken und anbeten, dass Gott solche Gedanken hatte. Und dann möchte ich dir auch noch sagen, dass nicht die Sünde der Anlass war, dass Gott so handelte. Gott hatte diesen Ratschluss schon in der vergangenen Ewigkeit in seinem Herzen gehabt, wo noch gar nicht von Sünde gesprochen werden konnte, da hatte Gott schon das in seinem Herzen. Und dann möchte ich dich erinnern an Epheser 5, wo wir sehen, dass die Verbindung zwischen Adam und Eva eine Sache gewesen ist, die vor dem Sündenfall war. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, dass das, was im Vorbild bei Adam und Eva geschehen ist, hinweisen sollte auf die Verbindung Christus und die Versammlung. Die zwei werden ein Fleisch sein, dieser neue Mensch, Haupt und Glieder. Das war im Herzen Gottes vor Grundlegung der Welt, und es war dieser Ratschluss Gottes, war etwa nicht zustande gekommen aufgrund der Tatsache, dass Menschen gesündigt hatten. Nein, das hat damit nichts zu tun. Und Geschwister, dann lasst uns daran denken, wenn wir daran von sprechen, dass wir die Einheit des Geistes bewahren, das lasst mich jetzt ganz kurz noch sagen. Hier in Epheser 4, da heißt es, da ist ein Leib, der besteht also, dieser eine Leib. Und wir haben gesagt, es ist der Leib, wie er jetzt auf der Erde ist, gebildet von allen Gliedern. Und dann fügt die Schrift hinzu, da ist ein Geist, das berührt jetzt die Praxis, dass wir das verwirklichen sollen, dass da ein Leib ist. Wir sollen also die Einheit des Geistes bewahren in dem Bande des Friedens. Und was bedeutet das jetzt, die Einheit des Geistes zu bewahren? Wenn Gott Gnade schenkt, wollen wir dann morgen uns darüber unterhalten und dann versuchen auch ganz praktisch zu sehen, wie wir im Leben der Versammlung berufen sind, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ich möchte das jedenfalls versuchen, anhand ganz praktischer Dinge zu erklären, was das bedeutet. Aber vielleicht schon dieses eine vorweggenommen. Es ist ein Leib gebildet worden. Und dieser eine Leib besteht auch. Aber wenn dann hinzugeführt wird, da ist ein Geist, dann will der Heilige Geist damit sagen, ihr habt jetzt den Geist und seid berufen, dieser Tatsache, dass da ein Leib ist, Ausdruck zu geben. Nun wirst du sagen, von dieser Einheit ist doch heute nichts mehr zu sehen. Das ist wahr. Sie wird nicht mehr praktisch dargestellt. Die Einheit des Geistes ist verloren gegangen. Aber die Tatsache, dass da ein Leib ist, diese Wahrheit ist nicht verloren gegangen. Der Leib besteht. In den Augen Gottes ist das immer noch der eine Leib. Da mögen die Kinder Gottes und die Gläubigen in viele Gruppen zerteilt sein. Aber diese Wahrheit, dass da ein Leib ist, die besteht, weil der Heilige Geist diesen Leib gebildet hat. Und das kann der Mensch nicht zerstören. Das ist unmöglich. Aber worin der Mensch versagt hat, ist hinsichtlich dieser Verantwortung, dass wir das praktisch darstellen sollen. Geschwister, wie traurig werden wir da, wenn es darum geht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wie gesagt, bedeutet das, dass das, was der Heilige Geist ins Leben gerufen hat, diese eine Leib, dass wir das praktischerweise darstellen sollen. Wie traurig werden wir da, und wenn wir in unsere Tage blicken, dass selbst in den Reihen derer, die bis heute geglaubt haben, die Einheit des Geistes bewahrt zu haben, wenn sie dann heute feststellen müssen, wir haben versagt, Geschwister, wir haben versagt. Aber lasst uns nicht entmutigen lassen. Ich möchte das noch einmal sagen. Ich glaube für mich persönlich fest daran, dass Gott sich bis zum Ende einen Überrest bewahren wird und ein Zeugnis bewahren wird, auch dafür, dass es möglich ist, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und wenn wir die Einheit des Geistes bewahren, Geschwister, dann ist das praktische Verwirklichen von dieser Tatsache, dass wir ein Leib sind. Und wenn wir das tun, dann tragen wir dazu bei, die Herrlichkeit und die Ehre des Herrn Jesus ans Licht zu bringen. Tun wir es nicht, wird auch die Ehre und die Herrlichkeit des Herrn Jesus verdunkelt. Und können wir deshalb gut verstehen, warum der Teufel heute bemüht ist, in dieser kurzen Zeit, die ihm vielleicht noch zur Verfügung steht, das zu verdunkeln, was Einheit des Geistes ist, weil damit letztendlich nicht nur den Kindern Gottes Schaden zugefügt wird, sondern weil die Ehre und Majestät und Herrlichkeit des Herrn Jesus, des Hauptes, verdunkelt wird. Das ist das erklärte Ziel des Teufels. Er möchte dem Herrn Jesus und seiner Ehre Schaden zufügen. Deswegen versucht der Teufel heute, das zu zerstören, was noch vorhanden ist, im Blick auf das Bewahren der Einheit des Geistes. Nun, wir müssen zum Schluss kommen. Geschwister, lasst uns daran denken, dass es natürlich für die Bewahrung der Einheit des Geistes gewisse Dinge gibt, die wir beachten müssen. Und wie schon gesagt, wenn Gott Gnade schenkt, wollen wir morgen darüber reden. Ich möchte abschließend sagen, wie schön ist dieser Gedanke, dass der Heilige Geist, nachdem der Herr Jesus in die Herrlichkeit zurückgekehrt war, herniedergekommen ist und dann Menschen genommen hat und sie miteinander verbunden hat durch die Gabe des Geistes. Aber es geht dann noch weiter, dass er dieses getan hat, sie zu dem Herrn Jesus hingezogen hat, so wie es der Jesus angekündigt hatte: Ich werde alle zu mir ziehen. Das tut der Heilige Geist. Er zieht sie zu dem Herrn Jesus hin und versammelt sie zu ihm hin. Und das ist mit anderen Worten eine ganz einfache Erklärung für Einheit des Geistes, wenn wir diesem Ziehen des Geistes folgen und uns um ihn, den Herrn Jesus, scharen. Das ist das Bewahren der Einheit des Geistes, vom Heiligen Geist gezogen zu ihm hin, dem wahren Anziehungspunkt, dem wahren Sammelpunkt und dem wahren Mittelpunkt der Gläubigen. Und lasst uns daran denken, Geschwister, wenn wir das tun, wenn wir wirklich zu ihm hin versammelt sind und um ihn versammelt sind und dann in unseren Zusammenkünften das verwirklichen, dass er das Haupt des Leibes ist, von dem alles ausgeht, dann ist das eben das Bewahren der Einheit des Geistes. Schenke der Herr uns diese Gnade, diese wenigen Gedanken, die wir jetzt versucht haben vorzutragen, ganz besonders hinsichtlich dieser geschichtlichen Entwicklung, der traurige Ruf des Herrn Jesus: Ich wollte euch sammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann musste er sterben und er ist gestorben und legte damit die Grundlage dafür, dass die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt wurden. Und er hat gesagt: Ich werde sie alle zu mir ziehen, dich und mich. Er hat uns zu ihm hingezogen und wir sind mit ihm aufs Innigste verbunden. Er das Haupt und wir die Glieder. Welch eine gesegnete Wahrheit. Und lasst uns nicht vergessen, damit möchte ich schließen, all diese Pläne, die der Heilige Geist verwirklicht hat, die ihre Grundlage fanden aufgrund des vollbrachten Werkes des Herrn Jesus und der wunderbare Ratschluss Gottes, hat letztlich zum Ziel, den Herrn Jesus zu verherrlichen. Möchte das auch unser Wunsch sein, dass wir Gott dabei nicht im Wege stehen, wenn es um die praktische Darstellung dieser Sache geht.